Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Odenwaldschule ist längst so etwas wie ein Synonym für sexuelle Gewalt an deutschen Schulen. Es gibt diese Schule überhaupt nicht mehr, schon seit 7, 8 Jahren nicht. Aber Andreas Huckele, er hat diese Gewalt genau dort selbst erlebt und er hat am 10. Juni 1998 mit seinem Mitschüler Thorsten Wies die Schulleitung darüber informiert in einem Brief. Damals war er selbst allerdings schon 10 Jahre nicht mehr auf dieser Schule, so lange war sein Abitur da schon her. Und ich habe ihn deshalb gefragt, warum er eigentlich damals, 10 Jahre sind gerade für junge Menschen ja wirklich eine lange Zeit, warum er so lange gebraucht hat, ehe er das erste Mal die Schule konfrontiert hat.
Also ich halte es sozusagen für den falschen Ansatzpunkt, sondern wir waren eigentlich sehr, sehr früh dran. Also 10 Jahre nach Verlassen der Schule, Ende 20, ist ein sehr, sehr früher Zeitpunkt für Betroffene sexualisierter Gewalt, öffentlich Täter und Täterorganisationen zu konfrontieren mit dem, was sie erlebt haben. Die meisten sind 40, 50, 60, bis sie dazu in der Lage sind. Und der Anlass war gewesen, dass Gerold Becker auf der Schule wieder als Aushilfslehrer tätig war und wir davon Kenntnis genommen hatten und dann gesagt haben, das geht so nicht. Also wir möchten jetzt was tun. Wir möchten nicht machen, was alle anderen gemacht haben, nämlich weggucken, wegschauen, nichts sagen. Und wir hatten auch gar nicht das Gefühl, wir konfrontieren die Schule, sondern wir hatten das Gefühl und die Absicht, wir geben der Schule eine Information. Wir sagen ihnen, hey, bei euch ist ein Pädokrimineller, der ehemalige Schulleiter, wieder als Lehrer tätig. Das und das haben wir mit ihm erlebt. Und wir dachten, dass die Schule mit uns gemeinsam das aufklärt, aufdeckt und Becker begrenzt. Und das ist natürlich total schiefgegangen.
Wie ging es Ihnen in den Tagen danach, als noch vielleicht noch gar nicht sofort klar war, ob und wie die Schule reagiert?
Wir haben das losgeschickt und dachten, wir warten mal. Wir waren damals damit eigentlich relativ entspannt. Und diese Entspannung haben wir daraus rekrutiert, dass wir ganz klar und entschieden waren, was ist da mit uns passiert und was ist das, was wir jetzt wollen.
Ich glaube, viele, die uns zuhören, werden sagen, 25 Jahre, ist das wirklich schon so lange her? Ja und nein, das kann man erklären, denn bis dann die Öffentlichkeit groß davon erfahren hat, das hat ja viel länger gedauert. Es gab damals zeitnah einen Artikel in der Frankfurter Rundschau und andere Medien haben sich nicht angeschlossen. Haben Sie heute so mit dem Wissen, dass Sie heute haben, eine Erklärung dafür, warum das so lange die Öffentlichkeit nicht zu interessieren schien oder zumindest die Journalisten nicht?
Das ist echt eine total gute Frage, die wir uns ganz oft gestellt haben, zumal wir ja dann 11 Jahre später was komplett anderes erlebt haben. Aber es war tatsächlich so, dass es einen Teil von Journalisten und auch Gesellschaft gab, die sich das schlicht nicht vorstellen konnten und offensichtlich auch nicht vorstellen wollten. Aber es gab natürlich auch eine ganze Reihe von Journalisten, die wollten wegen sexualisierter Gewalt an Kindern nicht das Flaggschiff der Reformpädagogik, die Odenwaldschule, beschädigen, zerstören, beschmutzen, wie auch immer. Es gab ganz klare Interessen damals, wo abgewägt wurde, was ist uns wichtiger. Und es war eine ganz klare Entscheidung zu sagen, die Odenwaldschule als Vorzeigeinternat ist wichtiger als das Anliegen dieser beiden jungen Männer, die grauenhafte Dinge zu erzählen haben.
Diese Einstellung in variierender Form hat man ja oft erlebt. Es sind viele Dinge dann später bekannt geworden aus anderen Schulen, aus kirchlichen Einrichtungen, Sportvereinen und. Aber fast immer sind es ja Fälle, Sie haben zum Teil schon erklärt, auch warum, aber es sind ja fast immer Fälle, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückliegen. Und ich höre immer wieder von Leuten, das ist schrecklich, das muss aufgearbeitet werden, aber es ist auch lange her. Heute wäre sowas nicht mehr möglich. Ist das richtig?
Nein, das ist komplett falsch. Natürlich passiert genau das, was wir an der Odenwaldschule erlebt haben, passiert jetzt in der Gegenwart, es passiert in Schulen, in Vereinen, im Chor, in der Kirche, wo auch immer Menschen zusammenkommen und Kinder sind, findet sexualisierte Gewalt an Kindern statt.
Aber ist es vielleicht zumindest so, dass die Opfer dieser Gewalt oder andere, die es mitbekommen, heute eher Gehör finden als früher?
Also mein Eindruck ist, dass sich eine Sache verändert hat. Und das ist, wenn heute Erwachsene davon erzählen, dass sie als Kinder sexualisierte Gewalt erfahren haben, dass ihnen eher zugehört wird, eher geglaubt wird als vor 20, 30 Jahren. Das ist die Veränderung, die ich feststelle. Was sich nicht verändert hat, ist, dass diese Gewalt an Kindern stattfindet. Und das ist von den Menschen, die das beobachten, nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht geglaubt oder was auch immer wird. Das heißt also, die Kinder, die in Not sind, wo man weiß, die können sich nicht an Eltern wenden, die können sich nicht an Polizei wenden. Das heißt, was nicht stattgefunden hat, ist, dass die Menschen, die keine Täter sind, also die Bystander, wie sie genannt werden im Fachjargon, die wissen nicht, welche Kriterien erkannt werden müssen, um zu sehen, hier wird ein Kind misshandelt und hier muss ich jetzt was tun, weil sonst wird es niemand machen. Das ist das, was nicht stattfindet. Und das ist der Prozess, den wir in unserer Gesellschaft eigentlich brauchen.
Aber was würde das bedeuten? Braucht man da, was weiß ich, Fortbildung für die Bystander, wie Sie sie nennen? Braucht man wirklich, was vielleicht dann irgendwann auch mal an Grenzen stößt, an jeder Schule, in jedem Sportverein einen Beauftragten dafür? Was ist die Lösung?
Genau, das ist die Lösung. Das heißt, die Menschen, die eigentlich guter Absicht sind, die müssen lernen, anhand welcher Kriterien kann ich erkennen, dass ein Kind möglicherweise Gewalt erfährt und was ganz genau sind die Interventionsstrategien. Das kostet Geld, das ist anstrengend, dafür braucht man Personal, genauso wie wenn man mit Dyskalkulie, Legasthenie oder was auch immer, was weiß ich, immer umgehen möchte.
Was hat Ihnen denn am Ende geholfen, Ihr Trauma zu überwinden? Also von Ihrer Stimme her, von den Bildern, die ich von Ihnen kenne, habe ich so den positiven Verdacht, Sie haben es irgendwann überwunden. Wie haben Sie das geschafft?
Also ich glaube nicht, dass man ein Trauma überwinden kann, aber man kann es integrieren, man kann es zu sich nehmen. Also man kann es nicht loswerden, aber man kann der Besitzer davon werden. Man kann das Zepter über die eigene Geschichte in die Hand bekommen. Und ich kann das gut zusammen runterbrechen, was es dafür braucht. Also der eine Teil ist so diese äußere Geschichte, dass man Täter konfrontiert, Täterorganisation konfrontiert, dass man sagt, wie man das alles findet, was man erlebt hat, dass man seinen Zorn darüber artikuliert, über dieses, was man da erlebt hat. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist ein innerer Prozess, also diesen Schaden in sich zu reparieren, zu schauen, okay, das ist das, was ich erlebt habe, aber welches Leben möchte ich denn eigentlich leben? Und Schritt für Schritt dahin zu gehen, in das Leben, das man eigentlich leben möchte, das man sich wünscht, das man herbeisehnt und dann immer wieder merkt, okay, an welcher Stelle steht mir mein Trauma im Weg? Also bei mir zum Beispiel das Vertrauen in Menschen. Mein Vertrauen ist so furchtbar missbraucht worden, dass ich niemandem mehr getraut habe. Wie kann ich lernen, Menschen zu trauen? Wie kann ich erkennen, jetzt sind Menschen da, die es gut mit mir meinen? Also diese äußere Arbeit und die innere Arbeit sind die beiden Hände, die man zum Klatschen braucht.
Gibt es denn da genug Hilfsangebote? Es klingt mir auch so, als ob es nicht den einen Weg gibt, um so etwas irgendwie zu verarbeiten, sondern jeder auch einen anderen Weg gehen muss.
Ja, ganz genau. Also die Angebotslage ist grauenhaft. Also jemand, der einen Therapieplatz braucht für Traumatherapie, hat vor allem in städtischen Ballungsgebieten oft 1, 2, 3 Jahre Wartezeit. In ländlichen Gebieten gibt es überhaupt kein Angebot. Die Beratungsstellen in Deutschland, die können sie an 2 Händen abzählen. Es ist grauenhaft. Also es gibt überhaupt kein öffentliches Interesse daran, weder die Kinder zu unterstützen, die gegenwärtig sexualisierte Gewalt erleben, noch die Erwachsenen zu unterstützen, die das erlebt haben als Kind und die jetzt einfach merken, dass sie brutale gesundheitliche Schäden davon getragen haben, die sie gerne reparieren möchten.
Ich könnte mir vorstellen, Sie haben ein preisgekröntes Buch geschrieben über Ihre Erlebnisse, Ihr Leben. Sie geben immer wieder Interviews, weil Sie sicherlich, da bin ich mir sicher, finden, das ist wichtig, darüber muss man reden, darüber muss jemand reden, der wirklich Ahnung davon hat, leider Gottes, aufgrund der eigenen Erfahrungen. Aber sind Sie nicht manchmal auch zu Hause auf dem Sofa und sagen, am schönsten wäre, wenn ich mein ganzes Leben lang darüber nie wieder sprechen müsste?
Ja, genau, das wäre wunderbar. Also da treffen Sie wirklich den Punkt meiner Sehnsucht. Und ich dachte 2010, als diese ganze Welle in Gang kam, wo über sexualisierte Gewalt gesprochen wurde, da hatte ich das Gefühl, jetzt endlich wird darüber geredet und jetzt endlich wird alles anders. Also ich war wirklich voller Hoffnung und Optimismus und habe dann über die Jahre hinweg gemerkt, wie ich völlig desillusioniert werde, weil nichts davon eingetreten ist. Im Gegenteil, aufgrund so dieser Grooming-Prozesse übers Internet und die digitalen Formen von sexualisierter Gewalt ist die Situation für Kinder eigentlich noch schlechter geworden, als sie damals zu unserer Zeit war.
Andreas Huckele im Deutschlandfunk Kultur, ehemaliger Schüler und Opfer sexueller Gewalt an der Odenwaldschule. Vor 25 Jahren hat er zusammen mit einem ehemaligen Mitschüler die Schule zum ersten Mal mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Und übrigens ist ab Juli beim Streamingdienst RTL Plus eine Dokumentation über ihn und sein Leben zu sehen.